Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch planieren wir heute durch die barocke Opernwelt von Georg Friedrich Händel und ein hochdramatisches Bühnenabenteuer, das der Schauspieler Götz Lautenbach in der Inszenierung von JT-Intendant Nico Dietrich am Dienstagabend erstmals im Forum Wissen erzählt. Dorma Tamerlano the Great in der szenischen Fassung des Opernlibrettos. Eine kleine Kostprobe der Aufführung haben wir ebenfalls für Sie aufgezeichnet. Götz, du hast ja schon in der vergangenen Spielzeit für die Händel-Festspiele zusammen mit Nico Dietrich eine dramatische Einstimmung, ebenso unterhaltsam, ja, auf das Opernprojekt gemacht. Was ging euch jetzt bei Tamerlano durch den Sinn? Auch unter diesem hochdramatischen Titel Dorma Tamerlano the Great, die Geißel Gottes.
Der Titel ist so gewählt, um das Theaterstück nach dem Libretto der Oper Tamerlano abzusetzen von der Oper selbst. Also, dass man deutlich hört, Drama oder Drama ist ein Theaterstück. Ein szenischer, konzentrierter Vorgang. Und uns ging durch den Kopf, dass wir das Libretto, was ja durchaus eine gewisse Länge hat, konzentriert darbringen wollen. Dass man die Handlungsfäden und die Charakterzüge der Personen und das, wo sie aufeinander knallen und ihre Missverständnisse und Kämpfe haben, möglichst gut verstehen kann, kompakt. Denn es ist ja häufig, dass man in der Oper sitzt und bei deren Länge irgendwann nicht mehr richtig versteht, wo man gerade in der Handlung sich befindet. Leute singen sich mehr oder weniger exaltiert an, aber man versteht vielleicht im Augenblick, außer durch die Übertitel, die es dankensweise ja immer mehr gibt, nicht mehr so ganz, wo man jetzt eigentlich in der Handlung steht und was gerade läuft.
Außerdem hat ja Händel auch viele Verwirrspiele komponiert, wo sich von den 6 Personen 3 tarnen. Man immer überlegt, ist das jetzt original oder ist das die Tarnung und wer ist da gerade am Drücker. Also das ist genau. Ja, nicht untypisch.
Ein Lieblingsspiel der Operaserie, sich tarnen. Das ist hier in Tamerlano sogar dankenswerterweise nur in einem Fall gegeben. Es tarnt sich nur eine Person.
Also verliert man nicht gleich den Überblick.
Richtig. In anderen Opern wie Deidamia oder so verkleiden sich ja gleich 2 oder 3, sodass man überhaupt nicht mehr versteht und man denkt, man sei in einem sehr komplexen Shakespeare-Stück. Das ist hier nicht so. Es gibt nur eine Person, die sich tarnt. Also da verliert man nicht so leicht den Überblick und das hat auch eine deutliche Funktion.
Ihr habt ja eine besondere Form gefunden, weil du bist der Einzige auf der Bühne.
Ja.
Und hast da diverse Figuren, die es zu beschreiben, zu bedenken, vielleicht auch ein bisschen zu charakterisieren gibt. Hast dann den Part des Leone.
Ja. Leone ist ein Höfling, ein Diener, ein Hochgestellter, sicher auch ein Adliger am Hof des Tamerlan. Ein Johannes Factotum. Also der rennt immer zwischen den Parteien hin und her und holt auch schon mal einen Kelch oder sowas.
Und hat sonst in der Oper selber nicht gerade viel zu singen. Als
kaum.
Bass.
Er sagt häufig Dinge wie, ich gehe sie zu holen und dergleichen Sachen. Uns erschien Leone absolut ideal als Figur aus deren Perspektive heraus, mit seinem Seitenblick sozusagen auf das Geschehen, man das Ganze erzählen kann, sich das Ganze sehr genau angucken kann und mehr oder weniger alle Rollen auch drauf hat, offensichtlich. Er wäre wahrscheinlich glücklicher, wenn er seine Arie singen dürfte, die meistens gestrichen wird, aber es scheint ihm nicht sehr viel auszumachen. Wir wollen natürlich keine beleidigte Figur auf der Bühne sehen, das ist vollkommen klar. Wir wollen eine, die Spaß an ihrer Aufgabe hat. Und Leone hat nicht nur von den Händel-Festspielen, sondern auch sich selber die Aufgabe gestellt, diese Oper fürs Publikum und für sich zu erzählen. Damit kann er viele Dinge aus einer bestimmten Perspektive auf den Punkt bringen. Das hat uns geholfen, besonders in der Raffung der Handlung, die Figuren quasi aus seiner Sicht zuzuspitzen. Leone zittert sicher zwar vom Zorn des Tamerlan, aber wahrscheinlich genießt er es auch, weil er es selten abkriegt. Also, oder wenn, dann nur nebenbei.
Also der durchschaut auch die diversen Posen.
Er hat einen Blick und er kann sie wahrscheinlich ganz gut reproduzieren, weil er seine ArbeitgeberInnen relativ gut kennt. Man kriegt mehr ein Panorama und sieht damit ein bisschen, wie er die Handlung wahrnimmt.
Also auch so ein bisschen der Spielmacher, ne?
Absolut. Das ist genau mein Wort. Das habe ich ungefähr vor 2 Wochen kapiert. Da fiel ich aus allen Wolken und sagte, oh mein Gott, ich muss ja nicht nur alle Rollen sein, sondern auch noch den Spielmacher geben. Das heißt, ich persönlich, Götz Lautenbach, muss das Stück ziemlich in- und auswendig kennen, um zu wissen, was gleich dran ist. Leone hat das drauf, der hat ähnliche Situationen schon öfter erlebt und das ist für ihn vielleicht sogar ein bisschen Standard, wenn der Chef mal wieder ausrastet und mal wieder jemanden heiraten will, die jetzt gerade nicht geplant war, weil er sich mal wieder verliebt. Also er kommentiert nicht wirklich. Er sagt nicht wirklich der Idiot oder das hätte ich aber anders gemacht oder so, ne? Oder oh Gott, das drückt er durch die Figuren aus. Also er nimmt an den Konflikten teil, ganz deutlich. Also. Und versetzt sich möglichst gut in sie hinein. Er könnte ein begabter Schauspieler sein.
Fangen wir mal an mit dem Titelhelden.
Tamerlan ist der Choleriker schlechthin. Jemand, der, also ich scheue da, würde da keine Vergleiche scheuen. Ein schönes Bild eines Diktators, Donald Trump oder Putin, sind ja nur Beispiele, fallen einem locker ein. Leute, die Dinge raushauen, mögen sie noch so abstrus sein, sie sagen sie lachend und das wird sofort gemacht. Wenn er sich in eine Frau verliebt, macht er sich nicht lange Gedanken darüber, ob das jetzt umsetzbar ist und ob die Beteiligten wollen oder nicht.
Sie will ich haben, Peng.
Sie will ich haben und wem ich anderes gesprochen habe, was ja die Grundsituation ist, in dem Fall der Prinzessin Irene.
Soll sie in die Wüste gehen?
Die wird anderweitig verheiratet. Die wird nicht groß gefragt. Genauso wenig wie die anderen auch. Und wenn jemand fragt, wird eben gewütet. Dann kriegt man einen Ausraster, alle zittern und es passiert, was der Diktator will. So ist er das gewöhnt.
Dann geht's ja los gleich mit großem Tumult und dann sind wir bei Tamerlanos Kontrahenten. Also da begegnen sich zwei vom gleichen Kaliber.
Ja.
Bajazet hat ja nun leider die Schlacht verloren.
Das ist sein großes Pech.
Und darf in Ketten rasseln?
Darf mit Ketten rasseln und sieht auch tatsächlich das Ganze nur als Zufall, nicht seine Schuld, zieht aber keine andere Konsequenz daraus, als Spiegel von Tamerlan in Wut und Hass zu versinken. Trotz viel beschworener Liebe zur Tochter, er ist ein Egoist und man hat das deutliche Gefühl von vornherein, er versucht sich, glaube ich, im Laufe des Stückes dreimal umzubringen, dass er eindeutig die Schnauze voll hat.
Nun ist ja ansonsten bis auf den Tumult zwischen den beiden nicht viel passiert. Eine Liebeshandlung eingeflochten.
Eine Liebeshandlung ist eingeflochten, jawohl. Einmal am Hof des Tamerlano ist des besiegten türkischen Kaisers Bajazets Tochter Asteria dabei, in die sich ein bei Tamerlan sich rumtreibender, entthronter Griechenprinz verliebt und gegenseitig. Und Tamerlan hat das anscheinend nicht so mitbekommen. Tamerlan verliebt sich wiederum auch in diese Tochter des türkischen Kaisers, in die Asteria, und will sie sofort einfach haben. Satanischerweise gibt er ihrem Liebhaber, von dessen Liebe er nichts ahnt, den Auftrag, doch beim Vater um Erlaubnis zu fragen. Ich als Leone interpretiere, um ihn auch zu demütigen, denn er nimmt sie ja trotzdem. Also er will sehen, ob der andere sich so weit herablässt, ihm diese Hochzeit zu erlauben. So, ne, das sind auch wieder ein Machtspielchen. Dann hat man ihn in der Tasche. Wenn er dazu jetzt Ja sagen muss, dann ist er zum zweiten Mal besiegt. Das macht der Sultan Bajazet natürlich nicht. Und so haben die beiden ein Problem. Denn Tamerlano will Knall auf Fall Asteria heiraten. Und seine eigentlich vorgehabte Heirat, die politisch sehr wichtig wäre, mit der mächtigen Prinzessin Irene von Trapezunt, wird abgeblasen. Und das scheint für Tamerlano ganz einfach zu sein. Er beschließt innerhalb von Sekunden, diese eben mit dem Griechenfürsten Andronikus zu verheiraten. Da wären doch beide sicher happy damit.
Da gibt es ja dann auch nicht viel Widerstand, weil das Nö. Liebespaar als solches sich ja auch mehr oder minder misstraut, was so den Gang der Ereignisse angeht.
So, ja.
Und jeder so sein eigenes Süppchen kocht, kann man fast sagen.
Kann man fast
was
sagen,
natürlich
ja.
Entsprechend Spannung bringt. What's going on? So hinter der Fassade, hinter ja. der Haltung.
Für mich einer der geschicktesten dramaturgischen Züge dieses Librettos, weil das erlaubt, den beiden jeweils eigene Pläne zu schmieden. Würden sie sich vertrauensvoll miteinander unterhalten, könnten sie als Einheit auftreten und irgendwas zusammenplotten. So geht aber jeder und jede eigene Wege. Asterias Entschlüsse verfestigen sich erst im Laufe der Zeit aus Enttäuschung über ihren Liebhaber, der nicht den Arsch in der Hose hat, weil er um seinen Thron bangt, daheim im fernen Griechenland. Sie entwickelt sehr schnell ihre eigenen Vorstellungen. Ich finde sie scharf gezeichnet, denn Männern gegenüber hat sie sowieso verständlicherweise gewisse Reserven. Ihre Erfahrungen mit Männern sind offensichtlich ziemlich desillusionierender Art.
Ihre vermeintliche Kontrahentin Irene, die schläft ja auch nicht auf dem Baum. Während die Herren das große Gepolter fortsetzen.
Irene kommt und schimpft. Eine gute Idee von Andronikus ist, dass sie doch, damit sie von Tamerlan nicht ungebührlich beleidigt wird, sich doch erstmal als ihre eigene Hofdame ausgeben soll. Wenn sie dann beleidigt und weggeschickt wird, na gut, dann kann immer noch die echte Königin kommen hinterher und auf den Putz hauen. So halt, ne? Also man stuft das Ganze etwas ab. Aber selbst als ihre eigene Zofe nimmt sie kein Blatt vor den Mund und sagt dem Tyrannen, er soll sich was schämen. Und was ihn natürlich entsprechend wütend macht. Sie weicht keinen Zentimeter davon ab, dass sie diese geplante Heirat durchziehen will und muss. Und wenn nicht, gibt es eben Krieg.
Es sind also letztendlich die Frauen, die ihre pragmatischen, emotionalen, wie auch immer gelagerten Interessen durchsetzen.
Ja.
Damit es zu einem zumindest scheinbar friedlichen Finale kommt.
Sie tun das mit einiger Konsequenz. Dass es so aufhört, wie es aufhört, ist zu einem großen Teil auf sie zurückzuführen. Natürlich, der Selbstmord des Bajazet geschieht an der richtigen Stelle. Es gibt dann selbst für einen Diktator keinen allzu großen Grund mehr, nun noch die Dinge unbedingt nach seinem Willen durchzuziehen. Sicherlich charakterlich wenig überzeugend, die Entscheidung des Tamerlan am Schluss alles gut ausgehen zu lassen. Beeindruckt vom Selbstmord seines Kontrahenten. Sicher einer der unglaubwürdigsten Turns in der ganzen Geschichte. Aber wir sind auf der Bühne, uns ist es in die Hand gegeben, die Motive der Leute entweder offen zu legen oder zu verbrämen und der Fantasie des Zuschauers zu überlassen. Und das wird geschehen. Welches Finale diese Figur bekommt, darauf dürfen wir noch gespannt sein. Vielleicht kriegt er einen ungeheuren Lachenfall, weil ihm die Absurdität des Ganzen plötzlich vor Augen kommt. Vielleicht kriegt er einen erneuten Wutausbruch und sagt so, wenn halt nicht so, dann eben so. Aber vielleicht lässt er sich auch einfach nur nicht in die Karten schauen und dekretiert. Auf dass jeder draus mache, was er wolle und niemand ihm etwas unterstellen kann. Wir werden sehen.
Du hast ja, wenn du diese Geschichte erzählst, nur in Anführungszeichen Masken zur Verfügung.
Ja.
Das reicht quasi, ja?
Das reicht.
Jeder so ihre typisierende Maske.
Wir hatten den glücklichen Einfall, Tiermasken zu verwenden und sind da auf schöne Modelle gestoßen, die sehr stark barock wirken. Also die einen barocken venezianischen Touch haben. Sie passen hervorragend zu einem historischen Kostüm. Leone wird historisch kostümiert sein. Er ist sehr stolz darauf, dass er gern originalgetreu die Handlung vortragen möchte, nicht modernisiert, das ist ihm wichtig.
Naja,
er ist ein Traditionalist.
Stil muss schon dabei
Stil
sein.
Stil muss dabei sein,
wenn
ja.
Wenn er jetzt die Ehre hat, eine ganze Oper
Richtig.
Zu präsentieren.
Soll schon eine gewisse Wertigkeit auch rübergebracht werden, ne, in der Ausstattung. Und die Personen durch Tiermasken zu charakterisieren, hat den Vorteil, dass wir sie stark voneinander absetzen können, ohne Wertungen vorzunehmen. Der Löwe gilt als König der Tiere, aber er ist in unserem Fall silbern. Also ein etwas ungewöhnlicher, weckt östliche Assoziationen. Es könnte auch vielleicht sogar ein Drache sein. Bajazet als Raubvogel hat etwas auch unangenehm Fleischfresserhaftes in seiner Art und Weise und was von Hackordnung und so. Das erschien uns als Kontrahenten wichtig, da wir der Meinung waren, dass gerade die beiden Bad Guys, nenne ich mal, die beiden männlichen Hauptrollen, auf jeden Fall statusmäßig gleich sein müssen. In ihren Drohungen und in ihrer Rigorosität und in ihrer gewissen Inhumanität, die sie beide verkörpern.
Und Andronikus, der etwas scheue Schwächling?
Das ist bei uns der Gockel, der aber weniger gockelhaft im Sinne von ich zeige mein schönes Gefieder ist, sondern eigentlich eher der etwas zerrupfte Hahn, der eigentlich sein Gefieder immer sortieren muss und auch feststellen würde, dass er mit seinem Gefieder nicht sehr weit kommt, solange er sich nicht nachvollziehbar verhält. Hinter dem fliegen immer irgendwelche Federn her, habe ich das Gefühl.
Ja. Sieht aus mit Asteria und Irene.
Asteria und Irene haben wir beschlossen, ein bisschen nach den Regeln der Commedia dell'arte, nur sehr kleine Masken zu geben. Also solche, wie wir sie auf Maskenbällen sehen. Also nur Augenmasken. Schöne, edle Augenmasken mit einer Feder dran, die eine gewisse Haltung produzieren. Die Haltung ist bei beiden sehr wichtig. Beide sind eigentlich Meisterinnen des Umgangs mit ihrer Haltung. Asteria versteht es sehr gut, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Darin ist sie Tamerlano fast ebenbürtig oder eigentlich sogar noch besser als er, weil sie nicht ungebührlich ausrastet. Sie versucht, ihre Chancen zu entdecken und Spiele, die ihr nicht gefallen, spielt sie so lange mit, wie sie es ihr erlauben, eigene Pläne währenddessen zu schmieden und im rechten Moment zuzuschlagen. Das ist ihr Plan, der natürlich von den Kerlen durchkreuzt wird. Insbesondere von ihrem Vater.
Irene hat ja in dem Sinne auch einen langen Atem.
Irene hat einen ganz langen Atem. Irene weiß ein Weltreich hinter sich. Und es ist ganz offensichtlich von dem Ton, den sie anschlägt, den ich sehr selbstbewusst finde. Wenn man sich soziale Stellung auch an Höfen im 18. Jahrhundert betrachtet, ist er sehr fordernd. Sie erfüllt als Frau männliche Autoritäten mühelos.
Ist der Text gut zu erzählen? Fast ohne Musik? Du singst ja nicht.
Wir haben dem Text an entscheidenden Stellen ein wenig nachgeholfen, wenn es um die Verbalisierung von Emotionen geht. Sind Texte der Operaserie ja etwas stark formalisiert, wirken sie auf uns. Liebe wird behauptet und damit hat sich's. Da wird nicht groß davon erzählt. Oder auch der Hass wird in formalen Ausdrücken geschildert. Wir haben an diesen Stellen ein bisschen uns einer älteren Fassung des Tamerlan-Stoffes besonnen, nämlich des Dramas von Christopher Marlowe, Temple in the Great, etwa 130 Jahre vor dieser Oper geschrieben und aufgeführt, ein Bombenerfolg des elisabethanischen Theaters, Shakespeare-Zeitgenosse, der im Zuge des Theaters seiner Zeit an diesen emotionalen Passagen großen Spaß hatte. Nicht nur an großen sprachlichen Bildern, manchmal bombastischen, aber immer intelligenten, sondern auch an Schimpfkanonaden, Schimpfwörtern und Wutausbrüchen. Das liebte das englische Publikum zu dieser Zeit und dieser Autor.
Kleinen
pointierten Garstigkeiten, Gemeinheiten. Ein versatiler Text, der dem Diktator Tamerlan einen sehr garstigen Humor verleiht. Marlowe war klug genug, um festzustellen, dass man nicht nur donnern kann, sondern dass Skrupellosigkeit sich auch in Gemeinheit und Intelligenz ausdrücken kann.
Und dem jeweils Beteiligten auch Spaß macht.
So, auf jeden Fall. Ah. Ihm und dem Publikum.
Habt ihr denn das ein oder andere musikalische Zitat mit dem Abend verwoben? Vielleicht ein Ausschnitt aus einer Arie?
Wir sind noch nicht ganz so weit. Meine Lieblingsarie, wie die vieler anderer wahrscheinlich auch, ist das berühmte A Dispetto von Tamerlano, die berühmte Wutarie, die zu schön ist, um sie nicht in ihrer Länge vorzustellen. Niemand hätte was davon, ich würde mich in die Arie hineinsteigern, das Publikum wäre enttäuscht, weil es keinen Live-Gesang hat. Also, wir werden uns eher mit Zwischenspielen, glaube ich, begnügen. Und vielleicht kriegen wir ja die normalerweise gestrichene Arie des Leone zu hören.
Das wäre natürlich ein kleines Sahnehäubchen.
Die ist wunderschön. In der zu Recht berühmten und mit Echo-Preis ausgestatteten Aufnahme von Georges Petrou ist eine sehr schöne Leone-Arie im Anhang. Also ein Material, was Händel für eine Aufführung wahrscheinlich gestrichen hatte. Die ist ganz wunderbar und geht sofort ins Ohr, ohrwurmmäßig. Sehr, sehr schön. Es wird nichts Weltbewegendes darin verhandelt in dieser Arie. Deswegen fällt sie meistens raus, weil sie die Handlung nicht weiterbringt. Aber sie ist sehr schön. Ging es nach mir, Leone, würden wir sie vorstellen.
Das wäre natürlich auch schön für das Publikum,
natürlich,
dass ja alle anderen Arien am deutschen Theater zu sehen, zu
richtig,
hören bekommen.
Richtig. Eigentlich will die Aufführung genau das. Das ist das Ziel, letztlich unsere Aufführung neugierig zu machen auf das Ereignis im Musiktheater, was natürlich ein ganz anderes ist, als wenn man nur in Anführungszeichen das Drama hat. Um den Operaserie Libretti gerecht zu werden, muss man sagen, sie wollen kein vollständiges Erlebnis sein. Sie wollen einer Oper den Stoff liefern, damit sich die Sängerinnen und Sänger und ihre Figuren kontrastreiche Auseinandersetzungen liefern können. Das versuchen wir im Drama auf den Punkt zu bringen, sodass man die Handlung möglichst gut schon präsent hat, wenn man in das Theater geht. Vielleicht ergeben sich Vexierbilder, dass man plötzlich einen Gockel vor sich sieht, wenn man Andronikus auf die Bühne kommen sieht, als ferne Erinnerung. Und vielleicht gibt es Effekte wie, dass man, wenn man die berühmte Wutarie des Tamerlano hört, sich freut, plötzlich zu hören, wie ein Mensch mit überkippender Stimme in den höchsten Tönen seinen Zorn von sich gibt. Der barocke Affekt sozusagen, ne? Wir kennen es aus der Arie der Königin der Nacht, die ja auch eine Wutarie ist, was uns nie einfallen würde, aber mit diesen hohen Trillern, die die Countertenöre und Soprane liefern, wird das Überkippen der menschlichen Stimme unter extremer Wut quasi gemalt. Das kommt uns heute seltsam vor, weil für uns klingen diese Arien hauptsächlich fröhlich. Im Barock erkannte man sofort, oh mein Gott, dieser Mann ist der rast jenseits jeder Stimmgrenzen. Und das erweckt in uns Schrecken und Bewunderung gleichzeitig. Diesen Effekt kann man mit einem Drama nie erreichen. Das könnte man höchstens in sprachlichen Bildern abmalen. Da hat uns Christopher Marlowe geholfen, dem wir ein bisschen Bilder entnommen haben, um diese Wut so zu zeigen. Aber für uns schimpft jemand eher im Bass. Im Barock schimpfte man im Sopran.
Und das hat Händel eben dem Drama ein musikalisch berührendes Gewand gegeben.
Das ist natürlich unglaublich viel reicher und bewegt einen ganz gewiss auf eine andere Art. Es ist ja auch viel länger. Man hat Chancen, die Leute näher kennenzulernen. Hier lernen wir vielleicht besser den Plot kennen, so wie man ihn in einem Maskenspiel mit seinen Typisierungen, aber auch seinen Scherzen sehen kann.
Hast du für die Aufführung mit deinen Masken, die auf Notenständern die Stellung halten, bis genau. sie wieder an der Reihe sind?
Ja.
Ein kleines Bühnenbild, ein historisches Dekor oder ist das dann Teil der Fantasie des Publikums?
Nein, es gibt tatsächlich ein Bühnenbild. Es gibt einen Thronsaal, der mit einem schönen glitzernden Silbervorhang verhüllt ist, der sich öffnen lässt und der das Thema der Thronbesteigung, was eine ziemlich große Rolle spielt im ganzen Stück, uns verdeutlicht und einen schönen höfischen Hintergrund bietet.
Und auch noch ein bisschen das Leitmotiv der Festspiele aufgreift, Macht und Pracht.
Richtig, die Pracht muss schon dabei sein. Es gibt also was auf die Augen und auf die Ohren. So viel ist sicher.
Dann dürfen wir gespannt sein auf Tamerlano.
Wir freuen uns sehr.
The Great.
Drama Tamerlano the Great oder die Geißel Gottes.
Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Leone und ich bin eine Figur in Herrn Georg Friedrich Händels Oper Tamerlano. In dieser Oper habe ich nur zwei Arien, die meistens gestrichen werden. Hier in dieser wunderschönen Aufnahme von Georges Petrou, da ist eine sogar nur im Anhang. Das heißt, auf der Bühne habe ich 3,5 Stunden lang nichts zu tun, fast nichts, außer rumstehen und mich von den Hauptpersonen ansingen lassen. Aber der unschlagbare Vorteil dabei ist, dass ich währenddessen viel Zeit zum Beobachten und Nachdenken habe und als einziger das komplette Libretto wirklich gut kenne. Und genau aus diesem Grunde haben mich die Göttinger Händel-Festspiele mit dieser schönen Aufgabe betraut, Ihnen hier heute die komplette Handlung, die komplette Geschichte vorzutragen. Ganz konventionell, originalgetreu, ohne modernen Schnickschnack. Ich hasse moderne Inszenierungen. Sie sehen heute die Oper Tamerlano, das Libretto, keine Angst, ohne Gesang, gespielt von mir, Leone, in allen Rollen. Es treten auf Tamerlan, König der Tataren, der türkische Sultan Bayazet, soeben von Tamerlan gefangen genommen, mitsamt seiner Tochter Asteria, welche mit Andronikus, dem Griechenprinzen, in heimlicher Liebe verbunden ist. Allerdings steht Andronikus im Dienst des Tamerlan. Ja, es gibt dann noch die mächtige Prinzessin Irene von Trapezunt, aber das kriegen wir später. Alles klar soweit? Dann los! Wir befinden uns im Palast des Tamerlan. Es treten auf Tamerlan, Bajazet und Andronikus.
Ah! Hey, Wachen! Los, bring den Türken her!
Nun, Sultan Bajazet, wer ist hier jetzt der Sieger, ha?
Du, Tamerlan, du Großer, so groß durch meinen Sturz! Hochfliegend stolz möchte ich so tief hinfällen für dein Getrampel auf dem Rücken Bajazets! Das Schlachtfeld war uns heute nicht gewogen. Ach, nimmer litt der Kaiser der Türkei durch einen fremden Feind so schwere Schlappe.
Ich sag dir, Türken, bei diesem Schwert, das Persien besiegte, dein Sturz wird mir weltweit Ruhm schaffen.
Merkt auf die Frechheit dieses Küten-Sklaven. Doch mag der Sieg an diesem Tage auch verspielt sein. Afrika, Syrienland dazu hat Garnisonen genug, mich zum Regenten dieser Erde neu zu führen.
Die Mauern dieser Garnisonen werde ich schleifen und Großlord von ganz Afrika mitschreiben.
Ich, den man Geißel Gottes seinen Zorn nennt. Die einzige Furcht, den einzigen Terror dieser Welt, ich, Tamerlan, streckt meinen Machtarm vom Osten bis in fernsten Westen hin, durchs ganze Meerdichs bis zu Britanniens Küsten. Also gewinne ich am Ende die ganze Erde.
Du, Sultan, du magst dich hier im ganzen Hause frei bewegen.
Bajazet entreißt einer Wache das Schwert.
Freiheit bin ich, selbst als Gefangener. Verderbliche Diktator, ich will von dir nicht Freiheit und nicht Leben. Nein, den Tod will ich. Ha!
Er versucht, sich zu töten. Andronikus greift ein.
Oh Herr! Nein! Was tut ihr? Wollt sterben? Denkt doch an das Ziel, ja. Denkt an eure Tochter!
Das ist das Einzige, was mich vom Sterben schreckt. Meine Tochter zu verlassen. In Ketten bin ich verhöhnt von meinem Feind. Und meine Liebe verrät mich. Weigert mir den Tod.
Guckt euch den an.
Türken tun sich dicke und drohen mehr, als sie da würdig bringen.
Der ist kein Mensch für Tamerlan den Mächtigen.
Los! Schafft den Türken weg!
Ja, was wird geschehen? Wie wird es ausgehen zwischen Bajazet und Tamerlan? Kommen die Liebenden zusammen? Und vor allem hören wir die Honisarie doch noch? Dies alles erfahren Sie am 11. Februar im Forum.